So.
Jetzt, ich sehe es, streamt live auf Facebook.
Ja, steht bei mir auch da.
So. Aber das Positive ist, der Erste fragt schon. Hey.
Das heißt, du musst jetzt die Fragen schriftlich beantworten, oder?
Nee, nicht schriftlich beantworten. Ich würde jetzt, also ihr könnt ja parallel auch auf Facebook gucken. Also im Idealfall,
Boah.
Micha sagte ja schon, er sieht's.
Ja.
Es ist jetzt live. Und ich hatte ja vorhin schon mal im Vorfeld so ein bisschen nach Fragen gefragt. Im Idealfall ist es jetzt so, dass wir die Fragen quasi, die jetzt schriftlich reinkommen, dann mündlich bearbeiten sozusagen. Also von daher soll das Ganze natürlich möglichst interaktiv sein, das Ganze. Ja.
Hört sich gut an.
Genau. Ich würde mal sagen, solange jetzt aktuell noch keine Fragen reinkommen, ich meine, wir haben natürlich mit Micha jetzt einen dabei, der so ein bisschen weiter weg ist. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie die letzten paar Wochen jetzt waren. Ich meine, wir hatten ja uns, ich weiß nicht, wann wir hatten mal miteinander gesprochen, das ist ja auch schon ein paar Tage her, ne? Hat sich da in der Zwischenzeit irgendwas getan? Also,
Corona-technisch oder wasserballtechnisch?
beides. Also im Idealfall die Verbindung von beiden. Also bei uns
Ja.
ist ja nun immer noch ja, mehr oder weniger alles eingefroren und es wird dann wöchentlich quasi so ein bisschen gelockert, das Ganze, ne? Aber vielleicht erzählst du mal, wie es in den USA jetzt war oder ist. Ich meine, man kriegt das ja immer aus den Medien nur mit, was der Donald da so verzapft.
Ja, über den sprechen wir mal lieber nicht, da halte ich mich
Nee,
zurück.
genau.
Aber also erstmal, man sieht ja die Horrornachrichten in den deutschen Medien und die Zahlen, wie sich das hier mit Corona entwickelt in den USA. Und Kalifornien ist da ja immer gerne der erstgenannte Staat, weil es, glaube ich, der bekannteste ist wahrscheinlich oder einer der beliebtesten Tourismusorte. Also erstmal, es ist alles nicht ganz so wild, wie es dargestellt wird. Also ich kann oder wir können hier unser Leben ganz normal führen und die Maskenpflicht ist hier, glaube ich, vergleichbar mit Deutschland. Nur wasserballtechnisch stehen hier viele natürlich vor großen Herausforderungen, weil es, also Schulwasserball ist erstmal bis Dezember komplett gestrichen und das ist ja ein großer Anteil des Wasserballs hier. Vereine konnten mal ein bisschen trainieren, teilweise mit Ball, teilweise ohne Ball. Aber das wurde jetzt auch wieder zurückgeschraubt, sodass koordinierter Wasserball hier gerade kaum möglich ist. Wir aber, oder ich persönlich, in einer sehr glücklichen Situation bin wir haben ja darüber gesprochen, mit Toni Azevedo, mit dem ich viel zusammen mache. Der konnte einen 25-Yard-Pool, ist es hier, also ungefähr 25 Meter Pool ausfindig machen, der privat betrieben wird von einem ehemaligen Freizeitzentrum, den er wieder in Gang gebracht hat. Und da wir eben private Organisation sind, ich mit meiner Academy, er mit 68 Sports, was seine Akademie sozusagen ist, haben wir seit Juni angefangen, also 2 bis 3 Mal am Tag für 2 bis 2,5 Stunden Gruppen Einheiten anzubieten und die sind vollkommen überlaufen. Also ich habe 4 bis 5 Torleute in jeder Gruppe und bis zu 12 Spieler sind jedes Mal da und es geht praktisch montags bis freitags, er macht sogar am Wochenende was, durchgehend werden da Spieler durchgelost. Wir haben, also der Pool ist halb flach, halb tief, sodass das eine kleine Herausforderung ist, aber wir haben 2 Tore, auf die geschossen werden kann und wir bieten dann eben ein Mix aus Konditionstraining, Techniktraining, viel Beinarbeit, viel Grundlagenarbeit an und die Kinder, Eltern lieben es. Und wie das hier in Amerika eben so ist, die Zahlen, also sind sehr zahlungsbereit für diese Stunden. Also für uns ist das eigentlich ein Luxusproblem, was wir gerade haben, weil wir die einzigen sind, die Wasserball wirklich anbieten können auf hohem Niveau. Und von daher muss ich sagen, für mich war es der Wasserball-Sommer schlechthin, obwohl wir Corona hatten.
Ja, also dann bist du ja wirklich in der exponierten Situation oder Lage da wirklich, wenn du sagst, das war der Sommer schlechthin, ne? Also also für uns war es auch der Sommer schlechthin im negativen Sinne. Ich weiß nicht, Stefan, wie ist es das in Berlin? Also ich kriege es ja immer nur so über Umwege mit, aber da gibt es ja auch von Bundesland zu Bundesland so ein bisschen Unterschiede. Ist das, oder wie ist da in Berlin aktuell so die Lage?
Also momentan die Lage ist, dass wieder trainiert werden kann, dass auch Wasserball wieder zugelassen ist. Schon eine ganze Weile, was das Thema Nationalspieler und Kaderspieler angeht. Da gab es ja Sonderregelungen, wo wenigstens am Anfang geschwommen werden konnte und ja, das gute alte Königsschießen wieder aufgewärmt wurde, mit weil da entsprechend Abstand gehalten wurde. Aber auch da geht's jetzt wieder los. Erreichten mich natürlich sofort die Anfragen, wann dem stattfinden, aber da sind wir, glaube ich, was den regionalen Spielbetrieb angeht, noch weit entfernt. Momentan laufen ja gerade die letzten Abstimmungen, damit wir in der DBL eine Meisterschaft ausspielen können, was sehr zu begrüßen wäre, was toll wäre, wenn das funktioniert mit Hygienekonzepten, die natürlich für kleine Regionalvereine extrem schwer bis gar nicht umzusetzen sind, weil es letztendlich auch eine Kostengeschichte ist. Mhm. Ich bin natürlich sowohl als Schiedsrichter als auch als Wasserballwart in Berlin da auf beiden Seiten involviert. Und als Schiedsrichter wünsche ich mir natürlich, dass es wieder losgeht. Ich habe Lust, da was zu machen und hoffe, dass es tatsächlich Ende August soll es ja losgehen. Und mal gucken, wie das funktioniert und wie es dann tatsächlich passieren wird.
Ich glaube auch, dass es in der Tat relativ, ja, wie soll ich sagen, relativ schwer ist, was du sagst, ne? dass das für die DWL vielleicht machbar ist oder umsetzbar ist, vielleicht auch finanziell stemmbar, ne? Sich diese ganzen Tests zu leisten und ich weiß nicht, ein Hygienebeauftragter oder was da alles drin stand, das natürlich alles sehr richtig und sehr wichtig und aber nicht gerade sehr kostengünstig, ne, für so einen Verein, der jetzt nicht unbedingt erst oder vielleicht sogar ja in der zweiten Liga relativ eng wird, ne?
Vollkommen richtig. Also ich sehe es, mein Heimatverein SG Neukölln wird also auch nicht mitspielen um die deutsche Meisterschaft. Ketzerisch könnte man sagen, wäre auch jetzt wahrscheinlich ganz oben nicht von Erfolg gekrönt. Aber klar, also der Aufwand ist extrem hoch und wie hoch ist dann der Nutzen? Und insofern ist es schon gut, dass es die Vereine, die es nachher betrifft, dass die das auch machen und da auf einem entsprechenden Level auch sich messen. Ich glaube, da haben alle Beteiligten mehr davon.
Mhm. Gut.
Nur mal, ich würde mal kurz einhaken.
Du wolltest gerade noch was sagen, genau.
Ja, wo Stefan das gute alte Königsschießen erwähnt hat. Also wir haben natürlich hier auch überlegt, was kann man für Spiele machen, die Körperkontakt vermeiden. Und mittlerweile ist es bei uns so, dass wir am Freitag jedes Mal ein Turnier spielen, wirklich mit vier Mannschaften, jeder gegen jeden und dann Halbfinale und Finale mit einem Spiel, wo es letztendlich ums Passen und Schussblock geht. Also bedeutet, die Verteidigung darf immer nur maximal 4 Meter vom Tor entfernt sein. Die Angreifer dürfen nicht näher als 6 oder 7 Meter vom Tor sein. Und dann ist das Feld eben, je nachdem, wie breit der Pool ist. Und dann geht es eben immer auf und ab und man spielt mit 2 oder 3 Leuten Pässe. Die anderen sind eben die Blöcke, die versuchen zu verteidigen, plus Torwart. Und dann wird sozusagen hin und her geschossen und dann kann man sich seine Zählweise überlegen, ob man nach Sätzen spielt oder bis 10 oder was auch immer. Und das ist aus unserer Sicht ein ziemlich cooles Spiel eigentlich, weil es Spaß macht und natürlich auch die Kinder dabei lernen, wie muss man ordentlich seinen Schussblock haben, wie kann man strategisch arbeiten, dass man gegen die guten Schützen Doppelblock aufstellt, ähnliche Sachen, die Torleute lernen, Kommunikation. Also das ist es gibt wirklich gute Alternativen, wo man gezwungen mehr oder weniger aus der Not eine Tugend macht und sagt, jetzt können wir uns mal speziell darauf spezialisieren, weil es nicht nur ums Ringen ums Center geht. Und das ist wirklich ganz
gut. Finde ich sehr gut. Erinnert mich irgendwie an Micha, du erinnerst dich. Wir haben früher an der Deutschen Meisterschaft ein Vorprogramm noch gemacht, wo diese 3 gespielt wurden. Das ist ja, geht ja so ein bisschen in die Richtung.
Ja, so in die Richtung, genau.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, also wir haben hier vom Mirko Gott sei Dank schon mal ein Feedback, dass in Spanien wohl von einem Wasserballcamp berichtet wird, wo halt relativ normal trainiert und Spiele gemacht wurden. Ne? Also das geht auch so ein bisschen in die Richtung, die wir eben schon hatten, dass es halt überregional, international, auf europäischer Ebene alles gänzlich anders gehandhabt wird. Ne? Also egal, ob jetzt Spanien, wir hatten vorhin Kroatien als Beispiel, ne? Oder all die anderen Wasserballnationen, sage ich jetzt mal, wo das halt ein bisschen anders gehandhabt wird. Ne? Wie seht ihr das?
Ja, also das ist schwer da, was ist richtig, was ist falsch. Also natürlich guckt man ein bisschen neidvoll nach Kroatien, Montenegro, die da ihre Meisterschaft ganz normal spielen, ja, und da in Facebook irgendwie richtig geile Spiele sieht mit richtig geilem Wasserball und wünscht sich, dass wir hier auch dürfen. Nachher das Resultat ist in 2 Jahren, wenn wir da alle irgendwie drauf schauen und sagen, warum haben wir nicht ganz normal weitergemacht oder wir haben es komplett richtig gemacht. Also diese Diskussion, die steht uns nicht. Also wir können natürlich unsere Meinung haben, aber die müssen andere entscheiden in unserem Land. Und insofern, also ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Ja. Also ich, wie gesagt, was dabei fehlt irgendwie, wir haben, glaube ich, alle Lust, sowohl die Spieler als auch die ich jetzt als Schiedsrichter, als auch Trainer, als auch Zuschauer, wo ich auch höre, die haben wieder Lust, in die Halle zu gehen. Also es ist schon einfach eine schwierige Situation.
Ja, und auch das, was Micha gerade sagte, mit dem eventuell mal etwas mehr spielerische und Elemente einzubringen, die halt auch Spaß machen, die dennoch aber was vermitteln können. Das ist halt schon jetzt so nach 3, 4, 5 Monaten, wenn du wirklich nur noch 50 Meter Bahnen schwimmst. Also da wird man irgendwann echt rammdösig, ne? Und egal ob alt oder jung, ich glaube, irgendwann hat man da zwar keinen Bock mehr drauf, ne, auf gut Deutsch gesagt, aber was hinten bei rauskommt, ich meine, das Problem ist bloß, glaube ich, dass es dass der Wasserball gefühlt oder die Wasserball-Community, sagen wir es mal so, sich da gegenüber anderen Sportarten vielleicht ein bisschen anders behandelt fühlt oder vielleicht auch schlechter behandelt fühlt. Ne, wenn du zu anderen Sportarten guckst, die eventuell mit Wasserball vergleichbar sind, wo es schneller wieder losgeht oder wo andere Regelungen getroffen werden.
Ja, also ich glaube, es ist, hier wird auch unterschieden zwischen, also in den USA zwischen Profisport und Freizeitsport oder Schulsport in Anführungsstrichen. Und natürlich ist Geld auch ein gewisses Druckmittel bei der ganzen Sache. Und auf der anderen Seite sagt man natürlich auch, wo Geld fließt, hat man im Prinzip auch eine Verpflichtung, etwas zu leisten, was der normale Mensch vielleicht nicht leisten möchte. Zum Beispiel in Corona-Zeiten sich dem Wettbewerb stellen. Oder sagen wir mal, in der Formel 1 riskiert man ja auch sein Leben, weil man sich da in dieses Auto setzt, wo man sagen könnte, das will ich aber nicht machen. Also das ist ja eine ganz kontroverse Sache und mir fehlt da auch die richtige Meinung, was jetzt richtig und was falsch ist. Aber deswegen kann ich schon verstehen, dass irgendwann gesagt wird, hey, das viele wollen ja einfach ins Wasser und sagen, mir ist es mittlerweile egal, bevor ich zu Hause vorm Fernseher sitze, möchte ich lieber was machen. Und andere sagen, ihr müsst es machen, weil Brot und Spiele, also die Leute wollen was sehen und ihr seid die Gladiatoren, die Leute belustigen müssen. Und das ist nun mal euer Job. Ne? Und deswegen ist das, glaube ich, von Land zu Land, je nachdem, wer der Verantwortungsträger ist, unterschiedlich, ob die sagen, Gladiatoren raus oder Gladiatoren bleibt in der Kabine. Noch sind alle glücklich genug, ne?
Ja, aber ich glaube auch, was du sagst, dass der finanzielle Aspekt da wahrscheinlich auch eine relativ große Rolle spielt, ne? Weil wenn du sagst Formel 1 oder Fußball oder was auch immer, das ist ja ein kompletter Wirtschaftszweig, ne? Und ich meine, da machen wir uns wahrscheinlich auch nichts vor, dass Wasserball da nicht wirklich rankommt. Also von daher, finanzielle Aspekte spielen da die große Rolle.
Keine Frage.
Es wäre schön, wenn wir daran kämen irgendwann. Stefan macht hoch und runter. Achso.
Ja, das war zu dem Stichwort Gladiatoren von Mietze. Ah, ja. Da dachte ich, dass dann einer den Daumen nach oben oder nach unten bewegt. Also die finanziellen Dinge sind natürlich klar, aber du hast vorhin schon schön gesagt, in den Sportarten, die vergleichbar sind mit Wasserball. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mitgekriegt, Basketball hat in der Tat einen Meister ausgespielt. Alba hat es mal wieder geschafft dadurch, aber ich weiß gar nicht, ich muss vergleichbar mit jemandem Hockey denken, ja. Ich weiß nicht, spielen die zum Beispiel. Also das kann ich gar nicht sagen. Für mich wäre noch irgendwie Tischtennis-Bundesliga noch so, wobei Tischtennis ist wieder, da habe ich ist keine Kontaktsportart. Also wie das in den Ligen, die mit uns vergleichbar sind, wie es da funktioniert, sind die weiter oder dümpeln die noch genauso? Kann ich gar nicht zu sagen, ehrlich gesagt.
Ach ja. Ich muss mal gerade gucken, ob hier irgendwelche Fragen reingekommen sind. Für die Leute, die jetzt zuhören, vielleicht nochmal der Aufruf, die Bitte oder das Angebot, nochmal Fragen loszuwerden. Wir warten noch mal ein paar Minuten, ob hier noch Fragen reinkommen. Ansonsten glaube ich, wie gesagt, auch, dass das, ja, also ich habe jetzt schon mit dem einen oder anderen jetzt mal beim Training gesprochen, wo es dann hieß, okay, es gibt das von dir erwähnte Hygienekonzept vom DSV, ne? Aber das lässt sich wahrscheinlich von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich umsetzen. Ne? Und diese kleinen Vereine, ich sag mal, in Anführungsstrichen kleine Vereine in Hannover, abgesehen jetzt vielleicht vom WASPO, die können sich das einfach wahrscheinlich nicht leisten. Also da wird es wahrscheinlich ja erst nächstes Jahr so wirklich weitergehen. Also mittlerweile ist man ja froh, wenn man wieder einen Ball und ein Tor sieht.
Ich könnte vielleicht mal was berichten, was nicht direkt mit Corona zu tun hat, einfach was aber super interessant ist, was sich hier entwickelt. Und man hat ja oft die Diskussion auch, sollten Kids in ihren Heimatvereinen groß werden, was ist mit Projekten wie White Sharks zum Beispiel, die sozusagen gute Trainingsbedingungen haben und möglichst Kinder von überall her bekommen. Was wir hier jetzt aufbauen und um die Situation in Amerika hier mal zu verstehen, also letztendlich ist es ja im Sunny Southern California, wie man sagt, also in Südkalifornien, ist das Herz des Wasserballs. Hier gibt es hunderte Vereine, was unvorstellbar ist, weil eben die Highschools auch Wasserball spielen und dadurch jede Highschool im Prinzip einen Verein anhängt hat. Und im Rest der Republik gibt es dann aber auch wirklich Flecken, wo fast gar kein Wasserball gespielt wird, wie zum Beispiel ein Beispiel ist, wir haben einen Jugendnationaltorwart aus Albuquerque, für alle, die Breaking Bad gesehen haben, New Mexico in der letzten Wüste, wo es einen Wasserballverein im ganzen Bundesstaat gibt. Und wir bieten jetzt ab September eine Akademie an, also das ist dann auch wirklich eine Wasserballakademie, wo wir einen Sportkomplex aufgetan haben mit Wohnmöglichkeiten, wo schon eine Tennisakademie drin ist. Die haben 50 Meter Pool und 25 Meter Pools, zum Glück 10 Minuten entfernt nur von mir. Und 10 Mädchen und 10 Jungs im Highschool-Alter werden da für 4 Monate einziehen, Online-Schule machen. Und das war so schon vor Covid geplant. Also von daher, das ist jetzt mehr ein Zufall, dass das so gut passt. Und kriegen dann eben von hochqualifizierten Trainern, also ich mache die Torleute und der Toni Azevedo, sein Vater Ricardo Azevedo, der auch schon US-Nationaltrainer und Brasiliens Nationaltrainer und in China war, und mehrere andere ehemalige Olympioniken werden die Trainer sein, bieten Krafttraining, Wassertraining, mentales Training, Taktiktraining, virtuelles Training mit diesen Brillen, die es da gibt, an. Und von daher gibt es wirklich Kinder, und die Vereine akzeptieren das sozusagen auch. Die sagen, ich gehe für 4 Monate in diese Akademie, mache Schule dort, weil ich möchte einfach hochprofessionelles Training bekommen. Und das kann mir eben in, sagen wir mal, Albuquerque nicht geboten werden. Und mich natürlich auch mit Spielern messen, die auf diesem Niveau sind. Und also das ist super interessant, dass diese Entwicklung hier ist. Und die Eltern zahlen viel Geld dafür. Aber das Verständnis ist eben da, und die Trainer akzeptieren das auch, dass sie sagen, ja, unsere besten Spieler gehen einfach weg, die spielen dann nicht mal irgendwo anders, sondern um besser zu werden, ne? Und dann mal gucken, was damit passiert. Und das ist super spannend, was hier passiert, und die Bereitschaft, na klar, hier geht es auch um College und da Wasserball zu spielen, ist da sehr groß, da auch viel Geld zu investieren, damit die Kinder sich so entwickeln können.
Ja, das sagtest du ja schon in unserem Gespräch, ne, dass da die Herangehensweise oder ich sag mal, die Verantwortung oder der Wunsch bei den Eltern natürlich auch ein bisschen größer ist, und da auch, ich sag mal, im Grunde kommt das, was du ja auch gerade gesagt hast, richtig Geld in die Hand genommen wird, ne, für die Entwicklung der Kinder.
Ja, also das ist ja so ein bisschen mein Lieblingsthema, ja. Da wird Geld in die Hand genommen. Ich glaube, in Deutschland wären die Eltern auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Mhm. Aber leider leben wir in unserem Land in der Mentalität, nichts darf irgendwie Geld kosten. Das ist ja auch bei meinem Sportverein, ja. Also ich bin immer so der Meinung, wenn wir von heute auf morgen alle Mitgliedsbeiträge in jedem Sportverein in Deutschland um, weiß ich nicht, 15 Euro im Monat erhöhen, würde genau nichts passieren, würden alle Mitglied bleiben. Ein Verein damit an. Und dann wechseln die Menschen in die anderen Sportvereine, in die Umliga, wo sie 3,50 Euro weniger zahlen. Und ich glaube, das ist ein Problem bei uns insgesamt. Durch meine Pfeiferei in der Champions League frage ich auch in anderen Vereinen, was zahlt ihr Beiträge? Und gerade in Osteuropa, wo die Menschen deutlich weniger verdienen, die zahlen eben in Budapest 50, 60 Euro im Monat für ihre Kinder. Die zahlen in Kroatien 60 Euro. Die zahlen in Spanien, ist jetzt nicht Osteuropa, aber da zahlen die eben 80, 90 Euro Monatsbeitrag. Mhm. Und da sind wir leider in Deutschland eben weit weg. Wir brauchen eben Mäzene, die wir, es gibt Gott sei Dank zwei Menschen in Deutschland, die bereit sind, da viel Geld zu investieren. Deshalb haben wir zwei Mannschaften, die irgendwie uns am Leben halten, international. Und das ist schade, ja. Also da fehlt irgendwie der finanzielle Background. Und wenn man eben mehr Mitgliedseinnahmen hätte, dann könnte man eben auch Dinge anders und besser machen, mehr größere oder mehr Hallen bauen. Also das ist wieder diese berühmte, wo fängt der Kreis an? Ja, fängt es an bei den Spielern, die nicht bereit sind, mehr zu trainieren? Liegt es bei den Vereinen, die nicht bereit sind, Geld zu zahlen? Liegt es beim Fernsehen, was nicht bereit ist, mehr zu zeigen? Also das ist eine Diskussion, da können wir einen ganzen Abend verbringen. Aber ich glaube einfach, dass ein Punkt sein muss in der Zukunft, dass wir einfach bereit sind, auch mehr dafür zu zahlen. Und Micha hat es gesagt, die Eltern sind bereit. Und wenn mein Sohn mir sagt, er kann hier, weiß ich nicht, er will ja eine, ich habe keine Ahnung, er will ja ein Tennis spielen und das kostet eben Summe X im Monat, dann zahle ich die ja auch. Und genauso wäre es Wasserball wahrscheinlich auch. Aber man traut sich eben nicht, da deutlich höhere Mitgliedsbeiträge aufzurufen, weil man eben Angst hat, dass mit dem Finger auf einen gezeigt wird. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch unsere Gesellschaft. Ja, nicht umsonst haben wir die Diskussion um Fleisch, weil die Menschen eben 3 Euro für ein Kilo Fleisch ausgeben wollen. Und das ist so ein bisschen Element in unserer Gesellschaft, um es mal jetzt ganz groß zu machen.
Ja. Ja, nee, ist klar. Also ich sehe das ja genauso, ne? Also man macht ja auch alles, egal ob das jetzt auf Vereinsebene ist, auf Elternebene oder auf Trainerebene oder was auch immer, dass man den Kindern, die jetzt Wasserball spielen, möglichst oft die Gelegenheit gibt, jetzt nicht nur auf einer deutschen Endrunde irgendwie mal gegen adäquate, gleich starke Gegner zu spielen, sondern halt das, was sich jetzt ja auch durch alle Podcast-Episoden irgendwie gezogen hat, dass das wirklich fördert und dann halt auch auf einem dementsprechenden Niveau dann tut und da wirklich dann Anreize bietet, sich, sage ich mal, zu entwickeln und entwickeln zu können. Ne? Und ob das jetzt finanzieller, also wenn da finanzielle Aufwände für nötig sind, dann ist das so, da gebe ich dir total recht, da wäre ich jetzt auch wahrscheinlich der Letzte, der sagt, nee, das scheitert jetzt irgendwie an 30, 40, 50 Euro oder sowas. Ne? Also, ja. Aber das hat natürlich auch, wie du schon sagst, dann noch ganz andere wirtschaftliche und gehaltstechnische und können sich das die Leute leisten und so weiter. Ne? Also das ist ja eine gesamtgesellschaftspolitische Diskussion, die man dann relativ schnell hat.
Ja, und man muss sagen, man hat dann ja auch die Chance, die Leute als Betreuer oder als Trainer zu bekommen. Und das ist ja bei Vereinen, die Kinder entwickeln wollen, super wichtig, die Qualität haben, sozusagen einen Mehrwert zu bieten und nicht einfach nur die Betreuungsverantwortung übernehmen. Und das ist eben so, was man hier sieht. Es gibt eben besonders die Privatschulen hier, wo die Eltern viel Geld investieren. Da verdienen die Trainer eben mehr. Dadurch sind die Privatschulen in der Regel im Wasserball zum Beispiel immer unter den Führenden. Und dann gibt es eben zwei, drei Schulen, die immer top sind, weil die durch Glück oder wo auch immer einen super Trainer haben. Und die haben halt immer die guten Spieler. Und bei den Schulen ist es ja so, man kann sich eben nicht aussuchen, welche, also die Privatschulen zumindest ein bisschen, die öffentlichen Schulen kriegen eben die Kinder, die dort wohnen, aber haben immer gute Vereine, gute Jahrgänge. Und das zeigt ja eben, dass wenn man einen guten Trainer hat und eine gute Organisation hat, dann hat man garantiert sozusagen für seine Kinder, dass die sich gut entwickeln können. Und in anderen Schulen, da sagt man, okay, die spielen Wasserball, aber da kommt nur was raus, wenn man Glück hat. Und das ist eben, dass gute Trainer, gute Betreuer sind die Grundlage. Die werden aber nur gut und bilden sich fort und investieren Zeit in das Ganze. Es sei denn, sie sind wahnsinnig im positiven Sinne, wie Werner Kniep zum Beispiel, wenn ich den Namen immer wieder höre. Wenn sie auch Geld dafür bekommen und damit fängt es eben an. Und wenn man kein Geld einnimmt, dann kann man sich keinen guten Trainer leisten. Dann hat man entweder Glück, diesen positiven Verrückten zu bekommen, Mike Bartels, Werner Kniep und wie sie alle heißen, so die man so kennt, die das umsonst machen. Oder man hat eben einen, der sich da hinstellt und der sein Bestes gibt, aber vielleicht eben einfach nicht die Chance hat, sich so fortzubilden, sich so darauf zu fokussieren, dass man das Beste sozusagen für seine Kinder rausholt. Ne? Und das, ja, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das ist auch der Grund, warum, also bei mir persönlich hat es sich einfach rausgedreht, ich hatte niemals vor, Trainer zu sein, aber aus irgendeinem Grund finden die Kinder es toll, die Eltern finden es toll, was ich mache. Und plötzlich ist die Bereitschaft dafür da, dafür Geld für zu bezahlen, weil die sagen, wenn ich das Kind, mein Kind dem Typen gebe, dann kommt da was bei raus. Und das sehe ich bei anderen Trainern nicht, sagen die Eltern dann. Und deswegen bin ich bereit, plötzlich da Geld für zu bezahlen, für etwas, wo ich sonst gesagt hätte, naja, eigentlich nicht. Aber die, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, dann findet man plötzlich die Leute, die richtig gut sind und die sagen, oh cool, dann statt jeden Tag ins Büro zu gehen, bin ich plötzlich Trainer. So ist es ja im Prinzip mit mir gelaufen, muss man sagen. Ne?
Ja. Darf ich da mal neugierigerweise fragen, weil wir gerade jetzt beim Geld sind, wie viel bezahlt man da bei einem Kurs bei dir? Oder ist das der Heim? Oder muss ich auf die Seite gehen, um das rauszufinden?
Nee, also das ist, also man muss sagen, Kalifornien ist grundsätzlich natürlich schon ein bisschen teurer auch, aber egal, auch wenn wir woanders hingehen, wenn ich zum Beispiel eine Wochenendklinik mache, Klinik heißt das hier immer, also du hattest mal in deinem Podcast, glaube ich, gesagt, keine Ahnung, warum das Klinik heißt, genau. wusste ich damals auch nicht, Klinik ist einfach der Begriff für eine, für was wir Camp nennen würden, glaube ich, also wo man einen Tag sozusagen eine Sporteinheit oder eine Unterrichtseinheit anbietet. Das ist immer eine Klinik. Das ist der englische Begriff einfach dafür. Daher kommt das. Das hat nichts mit dem Krankenhaus zu tun.
Ist der englische Begriff für Camp auch schön.
Ja, ich habe immer, natürlich als Deutscher komme ich da rüber und sage, ich biete ein Camp an und dann sagen sie, oh, how much is the clinic? und wenn wir dann, sag ich mal, irgendwo hinfahren, zahlen die Kinder normalerweise für so 2,5 bis 3 Stunden Einheit $150. Wenn ich eine Privatstunde mache, sind meine Sätze für, ich mache mal 90 Minuten, wenn es eine Privatstunde ist, nämlich $200. Wenn es 2 Kinder sind, zahlen die $150 und dann so ein bisschen abstufen, 120, wenn es dann 3 zusammen sind. Mehr mache ich eigentlich nicht. Und jetzt zahlen die zum Beispiel $600 für eine Woche, wenn sie jeden Tag 2,5 Stunden Training haben. Ne? Und das sind so die Beträge ungefähr. Und das
ja, Wahnsinn.
Wahnsinn. Das sind schon Beträge, wo du denkst, wow. Und für diese Akademie zum Beispiel, wo die jetzt hier einziehen, zahlen die im Monat $2,500 nur für den Sportteil. Plus ja. Wohnen und so kommt dann noch dazu. Also die sind dann mit 4.000, 4.500 mit Essen und Wohnen und so weiter dabei. Aber 2.500 sind sozusagen nur für den Sportteil, wo wir ein paar Kosten für Pool haben oder so. Aber der Rest eben für einen selbst als Trainer ist, ne?
Und das ist, aber das ist ja auch eine ganz andere Wertschätzung dann, ne? Also dem Job oder absolut, der Funktion des Trainers, des Betreuers, des was auch immer, im Gegensatz zu hier, wo dann halt immer davon ausgegangen wird, was wir eben am Anfang schon mal hatten, ne? Dass das halt eher mit dabei ist, ne? Also das ist ja, quasi absolut all inclusive, dann bezahlst du möglichst einen geringen Monatsbeitrag an den Verein und kriegst das Maximum raus.
Genau, und erwartet trotzdem alles, ne? Und das ist eben genau das. Und wir sagen, und das muss man eben noch dazu sagen. Meine Sorge war, wenn die so viel Geld bezahlen, als ich damit angefangen habe, die stehen jedes Mal nach dem Training bei mir und sagen, warum hast du nichts Besseres gemacht? Oder warum hast du das oder das nicht gemacht? Passiert überhaupt gar nicht. Die Leute gucken sich das erste Training an, sagen, boah, das ist ja cool. Ich kann mein Kind abgeben, hol es später wieder ab und es wird besser. Sie sehen sogar den Fortschritt und danken mir, schütteln mir die Hand und sagen, danke, dass du diesen Service anbietest und dass du dich um mein Kind kümmerst und würden mir gerne noch Trinkgeld geben dafür. Also so muss man sich das vorstellen. Es ist nicht so, dass ich mich dafür entschuldigen muss, dass ich das Geld nehme, sondern die sagen fast, eigentlich nimmst du noch viel zu wenig dafür. Und das ist, also kann man sich kaum vorstellen. Hätte ich ja auch niemals gedacht. Aber das macht eben dieses Leben für mich hier gerade so, wo ich sage, ich lebe hier in der Sonne Kaliforniens, hüpfe von Pool zu Pool und die Leute bedanken sich, dass sie Geld dafür bezahlen dürfen. Also es ist,
kann man alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht.
Ja, ja, und bei uns, ein Träumchen.
Und bei uns ist es so, dass Spieler sich anbieten und ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber die gerade ausschwimmen können und am liebsten 800 € und eine Wohnung haben wollen. Das ist schon ein Unterschied. Ja, ist beeindruckend. Also Gratulation für dich an der Stelle, dass du das so gepackt hast und da drüben deinen Weg so gehst und bist ja bald Millionär, aber du musst natürlich dein Geld auch zur Seite schaffen. Ja, obwohl, wenn du immer jetzt noch aktiv bist und ins Wasser springst, dann wirst du ja das bis ins hohe Alter machen können.
Mal schauen, genau. Also das ist ja das Schöne. Also jetzt in Corona-Zeiten, alle haben sich beschwert, sie kommen nicht ins Wasser. Und ich hatte 10 bis 14 Trainingseinheiten die Woche in irgendwelchen Gartenpools bei den Leuten, wo hier natürlich die Sonne scheint. Und ich war wahrscheinlich der Mensch, der am häufigsten im Wasser war im März, April, Mai, weil ich 2 bis 3 Mal am Tag für 90 Minuten im Wasser war. Ich mache dann ja auch ein bisschen mit, nicht die ganze Zeit. Aber das ist eben auch das Tolle, dass ich im Wasser bin und den Athleten dann zeige, wie sie es besser machen können oder worauf sie achten müssen und so. Oder dann eben das kontrollierte Schießen übernehme. Also von daher, wenn ich mir, also ich hätte das ja niemals gedacht, dass ich das mache, aber wenn man sich ein Traumbild seines Lebens machen könnte als abgehalfteter Wasserballtorwart, dann würde ich sagen, entspricht das doch ziemlich genau dem, was man sich so vorstellen kann. Ja.
Abgehalfteter Wasserballtorwart.
Gratulation.
Ach Mann. Ja.
Nee, also, ja, und Stefan, Entschuldigung, und Stefan, letztendlich muss man sagen, muss ich dir dankbar sein, weil in dem Podcast ist ja rausgekommen, du bist ja auf mich mehr oder weniger 2, 3 Folgen später gefolgt, aber in der Historie warst du ja vor mir dran mit Nationalmannschaft und letztendlich durch deine Ausbildung habe ich ja wahrscheinlich die Chance bekommen, an dir vorbeizuziehen und die Nationalmannschaftskarriere zu machen, die du mal angefangen hast 1994. Wenn du dich erinnerst, wie auch immer, und von daher natürlich spielt das eine Rolle mit der Möglichkeit zu sagen, ich bin zweifacher Olympionik und habe 4 WMs und 6 Europameisterschaften gespielt, da muss ich nicht viel diskutieren hier mit den Leuten. Ne? Die hören immer Deutschland, Europa, super, dann auch noch Olympische Spiele gemacht, das kann nur gut sein. Ne?
Ja, sehr gut, es sei dir gegönnt. Ich bin mit meinem Leben auch mehr als zufrieden und habe auch den Jackpot, insofern sind wir beide Sonnenkinder quasi.
Dieser Jackpot ist ja auch immer sehr individuell.
Absolut, also absolut richtig.
Von daher, aber mit dem während der Corona-Zeiten irgendwie mehrmals am Tag oder mehrmals in der Woche ins Wasser gehen zu dürfen, das war schon sehr exponiert, das stimmt schon.
Ja, ist mir auch bewusst. Also, bin da sehr dankbar für.
By the way, ich habe von Marco eben noch die Information bekommen, dass ihm was Familiäres dazwischen gekommen ist. Genau, also das holen wir dann zu geeigneter Stelle noch nach, also ist aber auch kein Problem. Das kriegen wir immer noch unter. Also die Idee ist ja auch, das Ganze jetzt nicht bei dem einen Mal zu belassen. Von daher kommt es auch so ein bisschen auf das Feedback der Zuhörer, Zuschauer an, ob die jetzt sagen, ja, finde ich gut oder nee, voll für die Tonne, könnt ihr vergessen, ist alles Käse. Hoffe ich jetzt mal nicht. Also von daher, ja. Also nur weil du vorhin ja auch schon gefragt hattest, Stefan, ne? Also Fragen und Drehbuch und Skript und so hatte ich mir jetzt in der Tat nicht überlegt, ne? Und war halt immer von dem Idealfall dann des interaktiven Formats dann über die Zuschauer ausgegangen.
Ja, habt ihr denn mal eine kurze Frage, ob ihr da eine Meinung zu habt? Ich hörte oder der amerikanische Vertreter hier im Weltschwimmverband oder im technischen Wasserballkomitee, Stefan, vielleicht kennst du den Takeshi Inoue. Ich weiß nicht, ob du als Schiedsrichter mit dem mal zu tun hast.
Name ja, aber nein, nicht also nicht persönlich.
Der hat japanische Wurzeln und war auch irgendwie Berater im Olympischen Komitee für Tokio. Und mit dem hatte ich mich vor 2, 3 Tagen getroffen, weil ich mit dem öfter auch was zu tun hatte. Und der hat mir gesagt, so wie es aussieht und aktuell stehen alle Zeichen dafür, wenn die Olympischen Spiele nächstes Jahr stattfinden, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Habt ihr davon schon was gehört? Und wenn ja, was haltet ihr davon? Olympische Spiele ohne Zuschauer.
Also gehört habe ich davon ehrlich gesagt noch nichts. Und ich finde es wahrscheinlich, also was halte ich davon? Also erstens als Zuschauer, mittlerweile hat man sich ja schon an leere Ränge gewöhnt so ein bisschen, ne, so ein Stück weit. Das ist wahrscheinlich für den Athleten dann nochmal doppelt doof. Ne? Also wenn ich mir das vorstelle, jetzt irgendwie im Olympiastadion oder im was für ein Stadion auch immer, egal ob bei Leichtathletik, bei Fußball oder beim Wasserball, irgendwie vor leeren Rängen so ein Olympiaturnier zu spielen, ja, weiß ich nicht. Also es muss wahrscheinlich auch zum Schluss jeder mit sich selber ausmachen, ob er das irgendwie möchte. Als Einzelsportler bist du da wahrscheinlich in der einfacheren Situation zu sagen, nee, mache ich nicht, möchte ich nicht. Warum auch immer, fahre ich nicht hin oder keine Ahnung was, aber als Mannschaftssportler, ne, weiß ich nicht. Also wenn du dann einer von 13 bist, die da hinfahren dürfen, wird man sich wahrscheinlich 3 bis 4 überlegen, ob man dann sagt, nee, du, also da fahre ich nicht hin. Also gehört habe ich davon, wie gesagt, noch nichts. fände ich jetzt so als Zuschauer vielleicht auch nicht so toll. Weiß ich nicht. Aber dadurch, dass die Olympischen Spiele sowieso wahrscheinlich immer mehr zu einer kommerziellen Veranstaltung werden, stecken da noch ganz andere Kräfte irgendwo, ne? Also wir waren schon vorhin beim Thema Geld und Finanzen. Ja.
Also ich habe auch noch nichts gehört von wegen, dass ohne Zuschauer irgendwas stattfinden wird. Sehr wohl habe ich aber mitbekommen, dass es weitere Diskussionen gibt, ob man nochmal verschiebt, ob man die Olympischen Spiele absagt oder was auch immer. Also Absage wäre, glaube ich, für die SportlerInnen eine Katastrophe. Also das wir haben ja jetzt mitbekommen, was passiert. Da trainieren junge Menschen 4 Jahre auf so ein Ereignis hin und ein Jahr kann man irgendwie vielleicht noch hinbekommen, aber alles, was dann länger ist, wäre irgendwie untragbar. Also insofern gehe ich schon davon aus, dass irgendwie versuchen wird, die Olympischen Spiele stattfinden zu lassen. Und wenn es dann die Konsequenz daraus ist, das ohne Zuschauer zu machen, dann wäre es, glaube ich, schöner, die ohne stattfinden zu lassen, als ausfallen zu lassen. Ja, das wäre in der Tat die Alternative. Ketzerisch oder suffisant hoffe ich, dass wir Deutschen uns dann qualifizieren, weil wir sind gewohnt, vor leeren Rängen zu spielen. Also insofern, nein, also das mit einem Smiley versehen. Nein, also im Ernst. Also das wäre natürlich tragisch, weil ich glaube, das ist ja auch gerade so dieses Verbinden und Menschen kommen zusammen und so weiter. Aber ich, klar, aus heutiger Sicht undenkbar, ja, dass aus 5 Kontinenten, aus 200 Ländern auch Zuschauer und Fans dort einreisen, kann ich mir aus heutiger Sicht nicht vorstellen. Also insofern mal abwarten, was in 12 Monaten passiert. Und das ist ja auch ein Trend, was passiert in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren. Also mal gucken, wie das Leben sein wird. Es bleibt spannend in jeder Hinsicht.
Ich glaube auch gar nicht, dass es jetzt entscheidend ist, was jetzt wahrscheinlich 21 passiert mit den nächsten Olympischen Spielen, weil das hat ja dann auch immer diesen Schneeball-Effekt und dann immer irgendwelche Folgeerscheinungen. Ne? Jetzt sagst du oder verschiebst du das von 20 nach 21, sagt man dann, man verschiebt es meinetwegen von 21 nach 22, lässt man es ausfallen, kann man das überhaupt absehen? Und genau das, was du jetzt sagst mit denen, mit der Einreisementalität und mit den Einreisen in das jeweilige Gastgeberland, ne, von allen Richtungen aus, das ist natürlich was, wie du schon sagst, aktuell sich noch keiner wirklich vorstellen kann, ne? Also allein wie das logistisch gehen soll. Ja, und das weiß ich nicht, also stelle ich mir sehr, sehr schwer vor.
Ja, ich finde es so extrem, diesen Gedanken, weil also für besonders die kleineren Sportarten macht Olympia, ja, also der große Unterschied ist ja von Olympia zu irgendeiner anderen Veranstaltung, ist ja, dass viele Zuschauer drumherum sind, dass diese Atmosphäre drumherum ist. Klar, man sieht auch die anderen Sportler, aber es ist eben was, man ist plötzlich auf der großen Bühne des Sports, aber nicht unbedingt fernsehtechnisch gesehen, sondern mehr zuschauertechnisch gesehen und dass einem zugejubelt wird, dass man diese in einer Stadt ist, wo man plötzlich sieht, Mensch, da sind alle nur für die Olympischen Spiele gekommen. Und da muss ich sagen, das ist schon eine krasse Vorstellung, zu sagen, es ist einfach nur ein Turnier, als würde man zum Olympiastützpunkt Hannover gehen und im Stadionbad sein Spiel spielen oder irgendwie sowas und dann wieder in sein Hotel gehen oder sowas. Ja.
Und also was mich da an der Stelle vielleicht nochmal, weil du gerade sagtest, ja, man ist da in einem Land oder in einer Stadt, wo man noch nie war, da kommen alle wegen der Olympischen Spiele hin, auch wegen kleineren Sportarten, man sieht die anderen Sportler. Ich meine, wie ist das denn für jemanden wie dich in dem Fall, der schon mal an sowas teilgenommen hat? Also hat man da eine andere Meinung zu, weil man es schon mal erlebt hat? Also
ja, also ich, was ich damit sagen will, ist mein, also ich finde, dass das Beste an den Olympischen Spielen ist im Prinzip diese Zuschauerresonanz vor Ort letztendlich auch. Ja, weil ja, mit klar. Den Sportlern, weil man eben selber trainiert, klar sieht man die, aber ist jetzt nicht so, dass man den ganzen Tag mit Dirk Nowitzki zusammengesessen hat oder irgendwie sowas, weil die ja auch ihren Tagesablauf hatten. Man ist da eben mit seiner Mannschaft, aber natürlich an freien Tagen ist man mal mit der Mannschaft in die Stadt gefahren und hat sich angeguckt, was ist hier eigentlich los, was ist mit den Fanfesten, insbesondere in Athen. In Peking war es ein bisschen mehr auf die olympischen Anlagen begrenzt, aber in Athen war überall in der Stadt was los, und was ja super spannend ist. Und dann wird einem zugejubelt, wenn man den Deutschlandanzug anhat, egal welche Sportart man ausübt. Und das ist ja alles weg, also für die Sportler. Also ich ich würde sagen, es wird eine ziemlich traurige Veranstaltung und nicht dieses Feeling, also Eröffnungsfeier ohne Zuschauer. nur mal so, also was ist das? Ne? Und da muss man einfach sagen, ja, ich war bei den Olympischen Spielen, aber doch ein sehr bitterer Beigeschmack, einfach weil es nicht dieses Erlebnis ist und worauf man hinarbeitet und wo man sagt, dafür ist es wert, alles zu opfern, weil das ist etwas, was man nirgends anders erleben kann. Jetzt ist es was, ja, gut, hat man gemacht und ist dann da Sechster geworden oder Achter geworden. Toll, also man war da, aber es ist nichts, wo man seinen Kindern drüber berichtet, es sei denn im negativen Bereich und sagt, ja, so sah es im Jahr 2021 aus. Ja. Also, ja, das ist eine ziemlich schwierige Vorstellung, muss ich sagen. Ihr kriegt es jetzt ja mit, ich weiß nicht, wie Fußballspiele ohne Zuschauer sind, wie da die Atmosphäre in Hannover oder Berlin ist, wenn da jetzt die Bundesligaspiele waren, aber da sind ja zumindest die Kneipen oder keine Ahnung, ob es dann Public Viewing gab, Viewings gab es mit 2 Meter Abstand halten oder sowas.
Also jetzt da ist ja die Bundesliga noch eine kleine Nummer gegen, ne? Wenn man das jetzt mit den Olympischen Spielen vergleicht, mit Public Viewing, meinetwegen beim Fußball, klar, und auch da haben ja im Grunde genommen alle internationalen Ligen wie, keine Ahnung, Italien, Spanien, England, dann alle auf die Bundesliga geguckt, ne? Weil halt diese ganzen Infektionszahlen roundabout über Deutschland gesamt relativ überschaubar waren, ne? Sage ich mal zu dem Zeitpunkt. Und das halbwegs gut, also, wie ich finde, ganz gut gemanagt wurde. Ne? Und da haben ja alle auf Deutschland geguckt, wie macht es die Bundesliga jetzt? Und das war ja das Interessante. Aber das jetzt, sage ich mal, in ähnlicher Form dann vor leeren Rängen und dann mit dem Public Viewing bei den Olympischen Spielen stelle ich mir noch schwieriger vor. Also
ja, also das Ergebnis ist das gleiche. Also es ist eine absolute Katastrophe, vor längeren Rennen Olympische Spiele zu machen. Genauso wie eine Katastrophe ist, Fußball zu, also selbst im Fernsehen Fußball zu schauen ohne Fans. Stolzer Dauerkartenbesitzer bei Union Berlin und mir blutet das Herz, das im
nichts mit der Försterei.
Genau, das im Fernsehen sehen zu müssen. Und ich kann es mir nicht antun. Also mir reicht dann das Ergebnis. Das Einzelspiel, weil ich mir dann doch anschauen muss.
Das ist ein Vorteil. Da musst du nicht auf Corona warten, um dir das nicht angucken zu müssen.
Ja, also das Einzige, was ich mir angucken musste, war das Derby gegen Hertha, aber da habe ich dann zur Halbzeit auch lieber ausgemacht. Das war doppelt grauenvoll. Aber das ist schwierig. Und Olympische Spiele, deshalb sage ich, also das ohne Zuschauer ist. Geht aus meiner Sicht gar nicht, gleichwohl für die SportlerInnen wäre es irgendwie trotzdem toll, wenn, bevor es abgesagt wird, dass man sich wenigstens irgendwie trifft, ja, also weil das nicht teilzunehmen ist noch schlimmer als ohne Zuschauer.
Ja. Ja, also auch dieses mit diesem 4-Jahres-olympischen Zyklus und so weiter, das hatten wir ja auch in den ganzen bisherigen Gesprächen auch das ein oder andere Mal angerissen, ne? Das ist halt schon schwer, ne? Das auch nicht nur ja körperlich jetzt irgendwie zu verkraften, in Anführungsstrichen, sondern sich da mental das wegzustecken oder irgendwie zu verarbeiten. Ne? Dass du jetzt halt, wie gesagt, 4 Jahre da auf diese 14 Tage hin arbeitest oder wie auch immer. Und dann findet das, warum auch immer, nicht statt. Ne? Und das ist halt so oder so doof. Ne? Wir sind, glaube ich, über das Gespräch, über den Punkt Verletzungen, glaube ich, auch so ein bisschen dahin gekommen. Wenn ich jetzt halt 3,5 Jahre irgendwie trainiere, mir dann vorher irgendwie einen Arm oder einen Finger breche und dann nicht hinfahren kann. Aber im Grunde genommen ist das ja eine vergleichbare Situation, wenn das halt jetzt nie stattfindet für einen selber. Und das dann mental zu verarbeiten und zu verkraften, ist, denke ich mal, ja, wahrscheinlich noch eine Ecke schwieriger als das Ganze jetzt irgendwie körperlich dann, ja. Dann ist das halt so, ne? Mit einem Jahr später. Aber ist halt schwer.
Ja, und zumal man ja auch, man bekommt es ja mit, ja, da hängt ja auch immer eine einzelne Geschichte dran. Also bei unseren Wasserballern, ja, wo 2, 3 jetzt eine Ausbildung anfangen, machen sie die Ausbildung oder kann man die ein Jahr verschieben? Wie macht der Arbeitgeber mit? In Corona-Zeiten sagt er nicht, ach nee, mach mal ruhig noch ein Jahr, ich warte auf dich. Weiß ich nicht. Vielleicht hoffentlich funktioniert das, aber das sind so viele einzelne kleine Geschichten. Es wird auch Gewinner geben, die für diese Olympischen Spiele verletzt gewesen wären, die dann im Zweifel im nächsten Jahr mitmachen können. Ja, das sind wieder die anderen Geschichten. Und so wird es jeder individuell seine Geschichte zu erzählen haben. Und bei weiß gar nicht, wo wir mittlerweile sind, 12.000 Olympioniken wahrscheinlich, gibt es 12.000 Geschichten. Und das ist spannend. Ich glaube, da könnte man jetzt schon mal anfangen, so eine Geschichten zu beleuchten. Wird es wahrscheinlich auch schon geben. Da wird es danach bestimmt einige Filme dazu geben. Und das zeichnet eben auch Sport aus. Sport ist eben Sieg und Niederlage. Und genauso wird es da eben viele Gewinner geben, aber eben leider eben auch viele Verlierer. Und das ist Sport mit all seiner Schönheit und aber auch eben Härte.
Grausamkeit, ja.
Ja, Grausamkeit.
Ja, und das, also ich würde vielleicht mal eine kleine Geschichte dazu einfügen, weil ich die ganz gerne erzähle. Ich habe ja schon gesagt, dass ich sagen kann, ich habe an Olympischen Spielen teilgenommen, ist sozusagen meine Eintrittskarte, zu wem auch immer ich komme. Und wenn man sich mal vorstellt, wie das gewesen ist, damals 2004 ist es so gewesen, da war Alexander Chigir war natürlich mehr oder weniger die gesetzte Nummer 1. Dann war ich dabei, der seit Jahren der gesetzte zweite Torwart war, aber mich natürlich immer verteidigen musste im Prinzip gegen nachkommende Neulinge und in dem Jahr war Kai Füge der Torwart, der auch eine sehr gute Saison gespielt hat und im Endeffekt ist es so gelaufen, so ein bisschen wie Deutschland sucht den Superstar nach dem letzten Vorbereitungsturnier, alle versammeln sich und dann kommt Hagen Stamm in dem Fall als Bundestrainer und sagt, ja Michael, du hast das gut gemacht, Kai, du hast das gut gemacht, hier, so wie das die Jury eben so macht, hier ein paar Komplimente in beide Richtungen und dann so alle mal die Augen schließen, dam, 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 Werbepause und du bist dabei. Und das entscheidet über dein Leben. Du bist dabei oder du bist nicht dabei. Beide haben 4 Jahre geopfert oder was auch immer. Beide haben alles dafür gegeben, haben Verzicht aufgenommen. Einer kriegt die Karte, Glück, was auch immer. Können. Der andere war aber genauso gut oder ähnlich gut und hat es nicht gekriegt und hat erstmal das psychologische Problem, das zu verarbeiten und kann nicht, müsste sagen, wenn er in Amerika ist, ja, ich war fast bei den Olympischen Spielen. Und wolle sagen, ja toll. Ne? Und obwohl das genau das Gleiche geleistet hat. Ne? Und da muss man dann einfach sagen, das ist das Sportlerleben, das Glück des Sportlerlebens und so wird es sein, dass einer wäre dieses Jahr bei den Olympischen Spielen gewesen und nächstes Jahr ist das nicht mehr, weil er zu alt ist, weil er seinen Plan nicht umstellen konnte und das sind wirklich Schicksale im Leben, die im Nachhinein vielleicht keinen mehr interessieren, aber für denjenigen hat es darüber entschieden, Traumleben oder normales Leben oder was auch immer. Ne? Und ja. Das ist schon krass.
Also generell so eine Entscheidung, ne? Also wie es danach weitergeht. Ne? Also das ist ja, wie du schon sagst, dann eine grundlegende Entscheidung, wie es ja grundsätzlich mit einem persönlich dann auch weitergeht die nächsten Jahre. Ne? Okay, ich würde fast sagen, ehe wir uns hier um Kopf und Kragen reden, gibt es irgendwas, was euch noch auf der Seele liegt, was ihr noch loswerden möchtet? Weil Fragen haben wir aktuell keine mehr, nur dass wir das auf jeden Fall bitte wiederholen möchten.
Also ich hab eine Sache, diese Podcast-Formate sind hier in Amerika im Prinzip seit bisschen längerer Zeit, also ich würde sagen seit 2, 3 Jahren auch im Wasserball entwickeln sie sich langsam immer mehr und da gibt es die verschiedensten Formate. Eins ist eben, wo mehr oder weniger strukturiert immer durch die gleichen Fragen geht und ein besonderer Gast da ist. Dann gibt es ein anderes Format, was der Toni Azevedo macht und das ist so ein bisschen vergleichbar mit unserem jetzt hier gerade, wo einfach nur über die Sachen der letzten Wochen diskutiert wird sozusagen. Was macht man gerade? Und was super gut ankommt, weil es natürlich immer so ein bisschen geschmückt wird mit irgendwelchen Geschichten aus dem Leben dazu. Also ein bisschen wie wir das heute angefangen haben, dass man einfach sagt, was ist gelaufen, was steht an, wie ist die aktuelle Situation. Und ich höre mir das super gerne an und hoffe, dass sich dieses Format, was ja schon gesagt, du würdest es auch häufiger so machen, in diese Richtung etabliert, weil das, glaube ich, gerade das Spannende ist, dass man so ein bisschen Wasserball-Fachleute oder Legenden oder wie auch immer man das sagen sollte, hat, die ihre Meinung über aktuelle Entwicklungen einfach kundtun und so ein bisschen berichten. Und ich glaube, das ist und hoffe, das ist super spannend für alle, die hier zuschauen, was mitzubekommen. Und jetzt haben wir ja gerade die Kombination Hannover, Berlin, Los Angeles. Vielleicht finden wir noch jemanden in China, der dazu kommen kann.
China, ich weiß nicht, kennt jemand in China oder den Kollegen, den du vorhin von der Lenn erwähnt hast?
Mein weltweites Netzwerk ankurbeln. Bloß dann müssen wir wahrscheinlich auf Englisch das Ganze machen. Ich weiß nicht, wie viel Deutsch.
Das wäre jetzt also grundsätzlich kein Problem. Ja? Also ich hatte ja schon in der ersten Ausgabe schon erwähnt, dass wir das Ganze vielleicht immer auf Englisch machen wollen, können, dürfen.
Ich weiß nicht, ob mein Ganzen Englisch dafür gut genug ist, aber...
das kriegen wir schon irgendwie hin.
Wenn es reicht, um Wasserarbeiter-Leuten was beizubringen, dann sollte es passen. Also ich würde mir für das nächste Mal wünschen, das liegt nicht in unserer Dreierhänden, aber ich würde mir für das nächste Mal wünschen, dass wir über die ersten Spiele wieder reden können, wie es Dinge umgesetzt worden sind. Ja. Wie gesagt, hoffen wir mal, dass das so passieren wird. Gerüchteweise soll ja drei Wochen schon die erste Turnierserie gespielt werden. Also insofern könnte es passieren, dass wir schon über Wasserball sprechen können. Und spannend ist, ich lese, Sefi ist mit drin in unserem Meeting. Vielleicht hat er dann auch Lust, aus Trainersicht da mal mit teilzunehmen und mal was zu sagen. Würde ich mich freuen, wenn da eben auch oder Aktive eben, egal ob Trainer oder Spieler mit dabei sind, das wäre natürlich sehr spannend.
Ja, also vielleicht kurzer Exkurs oder kurze Ergänzung dazu. Das Ganze hat ja angefangen, im Grunde genommen wegen dieser ganzen Formatsgeschichte Podcast. Ne? Also es ist relativ, in Anführungsstrichen, relativ einfach zu erstellen und zu produzieren. Und das kann man natürlich, egal wann, egal wo, egal mit welchem Device oder egal wo du bist, beim Sport, im Auto oder sonst wo hören. Das war so der grundsätzliche Ansatz, das Format des Audio-Podcasts zu nehmen. Nichtsdestotrotz natürlich das Ganze jetzt noch ein bisschen erweitert mit dieser ganzen Online-Meeting-Geschichte, wie wir sie jetzt machen. Hat natürlich dann auch immer so ein bisschen Aufwände produziert, was das Ganze mit der Technik angeht und was das Ganze mit den Gesprächsteilnehmern angeht und das Ganze zu koordinieren. Ne? Aber nichtsdestotrotz kann ich das unterstreichen, was ihr beide jetzt schon gesagt habt, dass wir das Format im Audio natürlich weitermachen und das ausgebaut werden soll Richtung Online. Ja, und so in der Form, wie wir es jetzt machen. Also von daher kann ich mir da fast jegliches weitere Format auch vorstellen oder auch Gesprächsinhalte, Intervalle, was auch immer. Also da können wir gerne nochmal drüber quatschen.
Und ich lese gerade, Carsten hat gerade geschrieben, 25. August, Spandau gegen Maspo, lieben Dank dafür. Der Vorrundenerste ausgespielt. Hinspiel war mit einem für Spandau in Hannover. Also insofern geht es ja da um die Ausgangsposition für die Playoffs. Insofern nicht ganz unwichtig. Und genau, 3,5 Wochen, das müsste dann der Mittwoch sein. Und ja. Ich werde in Schöneberg sein.
Genau, also wenn da irgendwie Möglichkeiten bestehen, das Ganze natürlich, egal ob mit Sefi oder aus Berliner Richtung oder Duisburger Richtung oder was auch immer, mit aktuellen Gesprächsteilnehmern dann nochmal zu ergänzen und zu wiederholen. Also ich bin da. Jederzeit. Würde mich freuen.
Ich würde super spannend finden. Ja, habe schon bestimmt seit 10 Jahren nicht mit Sefi gesprochen, seitdem wir das abgebrochen hatten, aber ansonsten sehr gerne, und ich denke, das gibt bestimmt sehr, sehr, sehr spannende Sichtweisen von den verschiedenen Perspektiven. Und ich hatte ja die Ehre, wenn man so will, eine Kolumne sozusagen in Hannover zu haben mit meiner amerikanischen Sicht über den Wasserball, und die ist dann ja doch anders als das Insiderwissen vor Ort, und deswegen glaube ich, kann das sehr spannend sein.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Nee, also das können wir auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, wenn Stefan sagt, in 3 bis 4 Wochen sollen da die ersten Spiele schon wieder über die Bühne gehen, dann ist das ja relativ zeitnah. Ne? Also von daher, ja, können wir da definitiv nochmal drüber nachdenken. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal bei euch beiden.
Sehr gern. Du musst jetzt auch Schluss machen, weil Blick auf die Uhr, Sonntagabend 2015 ist Tatort-Time, da will bestimmt der ein oder andere schauen.
Du willst ja den Herrn Schweiger angucken, sagst du.
Ich weiß gar nicht, wer heute ist. Sind wir immer noch bei den Wunsch-Tatorten?
Ja, ja.
Okay.
Ist ja Sommerpause, ne? Hier.
Ja, ja.
Moscheepause
sozusagen. Sommerloch im wahrsten Sinne des Wortes.
Und ich denke aus Rücksicht auf mich, 11.15 Uhr heißt langsam Zeit an den Strand zu gehen. Von daher.
So, ich glaube, es ist Zeit, den Zelma hier aus der Konferenz zu entfernen.
Also, wenn es nicht so unhöflich wäre, würde ich jetzt nochmal den kurzen Mittelfinger heben, aber das mache ich natürlich nicht hier in dem Format.
Den Mittelfinger Mittwoch, nee.
Ich wollte kurz da einhaken, wo es da darum ging, jeder möchte gerne mal in den Sommerurlaub fahren. Da muss ich einfach sagen, das ist natürlich der Vorteil, hier mit Corona zu leben, weil man lebt ja in seinem Sommerurlaub. Von daher ist die Versuchung zum Glück nicht da und man hat ja den Luxus, dass man mal kurz zum Strand fahren kann, wenn man unbedingt möchte. Und von daher, das wird heute wohl anliegen. So, mehr sage ich dazu nicht.
Reicht jetzt auch.
Den Abend und das Wochenende genug verdorben mit dem Ausblick. Ja. Nein, alles gut. Es sei dir gegönnt. Gut, dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Abend, dir noch einen schönen Tag am Strand, nicht wahr? Und wir hören und schreiben uns.
Ja, schönen Dank, jawohl. Schönen Abend. Tschüss.
Grüße nach Deutschland.
Bis dann. Ciao.